Bier. Letztes Mal hatten wir einen schönen Gast, oder?
Ja, das war eine Granate auf jeden Fall. Das war nochmal lieben Gruß raus an Marco. Mit dem habe ich jetzt zwischendurch auch wieder ein, zwei Mal schon gesprochen. Und der macht echt cooles Zeug und ich bin gespannt, wie das da jetzt auch weitergeht. Aber
seitdem lese ich an jeder Ecke über das Thema Live-Shopping. Also welche große Company das jetzt gerade als nächstes entweder auf Insta live bringt oder es plant, irgendwie demnächst live zu bringen. Auf jeden Fall spannend.
Voll. Also aber ich begrüße dich heute erstmal, Sebastian. Du bist heute zu mir gekommen nach Hause, privat. Sitzen jetzt hier am Esstisch.
Privat aber.
Ja.
Das ist jetzt ein Insider, den verstehst du nicht, aber den werden andere verstehen.
Okay.
Und privat aber.
Gut.
Liebe Grüße an Moritz.
Herzlich willkommen hier bei mir am Esstisch. Haben wir uns aufgebaut. Du bist ja heute schon ein bisschen länger hier, aber das wird ja auch gleich unser erstes Thema werden, wo wir gleich darauf einzahlen. Lass uns Bier trinken.
Ja, bitte, unbedingt.
So, da ich das letzte Mal total fail unterwegs war und total peinlich, gar nichts wusste, wie wird das ausgesprochen?
Lomza.
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 Ja. Ja, haben wir gefunden, fanden wir ganz spannend, ist diesmal eine Dose, die wir noch schnell ins Eisfach gepackt haben, weil wir relativ spontan heute gesagt haben, komm, lass uns einen Podcast aufnehmen. Und das ist ein polnisches Bier, richtig?
Richtig.
Okay.
Liebe Grüße an unseren treuen und kritischen Stammhörer Corny.
Corny, sei gegrüßt, ja. Vielleicht auch mal wieder auf ein Bier, wenn du in Hamburg bist, aber...
Deswegen in Gedenken trinken wir ein polnisches Bier.
Genau. Mach es auf, komm. Oh, sensationell. So, dazu habe ich jetzt noch ein Glas.
Was?
Ja, du trinkst aus
der Dose. Trink aus der Dose.
Richtig gut. Und was sagst du?
Bisschen dünn ist es. Bisschen dünn.
Oh, ich finde es für heute Abend eigentlich ganz gut. Wir haben ja gestern Abend schon zusammengesessen, ein paar Bierchen getrunken. Deswegen ist das jetzt heute auch nochmal so ein ganz guter Abschluss. Ich würde sagen, lass uns ins erste Thema reinstarten.
Abschluss? Anschluss.
Anschluss. Abschluss.
Anstoß.
Anstoß.
Kennst du noch?
Nee.
Natürlich.
Nee.
Spiel Anstoß.
Ach hier,
Ja, Fußballmanager.
Das war C64-Zeit noch, ne?
Ja, ich glaube sogar Amiga 500.
Ich würde mal
da behaupten, sieht man immer, wie alt
da können wahrscheinlich irgendwie 60% oder so höre gar nichts mit anfangen.
Ja, unterschätzen nicht. Ich habe letztens so ein Foto mit so einem Setting von so einem Amiga 500 oder C64 mit so einem alten grünen Monitor gesehen. Da war ganz schön viel Engagement auf dem Post, den jemand da bei LinkedIn gemacht
hat. Ich hätte mal ein Foto machen sollen von meinem ersten Computer. Ich hatte einen Schneider 464 hieß der, glaube ich. Schneider 464.
Das war noch so Fuzzi 64.
Das war mein erster Computer. Das war schon so ein bisschen auch wie Apple. Das heißt, es war im Monitor der Computer eingebaut und es gab mal eine Tastatur, aber das Geile war, in der Tastatur war eine Datasette eingebaut. Da hast du eine Kassette eingelegt und dann konnten wir erstmal Mittagessen geben, bevor das Spiel überhaupt geladen hat. Da hatte ich dann so die ersten Games drauf, irgendwie, mit denen man dann so ein bisschen mit dem Joystick und so war.
Ja. Das war echt kacke, wenn das nicht durchgelaufen ist.
Ja, alles kacke. Das war damals, aber das war der heißeste Scheiß und ich war total glücklich. Es war irgendwie so ein Premium-Geschenk. Also irgendwie hat dann jemand aus unserer Familie damals noch ein Abo abgeschlossen, damit ich diesen Computer irgendwie günstiger bekomme. Völlig.
So. Abo abgeschlossen.
Genau, ein Abo abgeschlossen.
Mhm.
Zeitschriften-Abo wahrscheinlich. So, lass uns jetzt reinstarten. Das erste Thema, würde ich sagen, weil ist ja auch wirklich brandaktuell, weil heute gerade gelaufen. Also, erstes Thema. Sebastian, mein erstes Thema heute für dich und habe ich ja eben schon gesagt, brandaktuell, du hast ja vorhin hier schon gesessen und hast teilgenommen, hilf mir mal weiter beim Namen. Ich bin ja beim Namen Bier und allem nicht so gut.
Den Konferenznamen auf jeden Fall. Richtig. Ich war heute auf dem Digitized Shorty. Also Digitized ist eine Online-Messe. Also eigentlich ursprünglich mit dem ganzen Offline gestartet, aber dann genau in diesen Corona-Wahnsinn reingekommen. Und ich glaube dann auch ihre erste offizielle Konferenz online abgehalten. Geht eigentlich im Prinzip um das ganze Thema Transformation. Also New Work, Agile, Digitaltransformation, Marketing. Und für das Thema Marketing hatten die mich heute eingeladen, zumindest in dem Panel teilzunehmen.
Genau, da hast du hier gesessen und hast zusammen mit, glaube ich, einem ganz illustrem Kreis, hatte ich gesehen, Hapag-Lloyd war am Start.
Ja, genau, die Jenny von Hapag-Lloyd und die Susanne von Triple Sense Reply. Und der Tim Seewörster, CEO von The Reach Group, war auf jeden Fall sehr divers von B2B, ich klassisch B2C, E-Commerce, über Agenturseite.
Genau, aber jetzt, was ja das übergeordnete Thema war, und das finde ich ja auch nochmal spannend, vielleicht können wir das nochmal kurz aufnehmen, Marketing-Transformation so als Stichwort. Ich habe hier gelesen im Panel, wie gelingt die Transformation zu einer kundenzentrierten, datengetriebenen Marketing-Organisation? Das ist natürlich etwas, was dich, glaube ich, auch ganz stark betrifft. Vielleicht nochmal so ein bisschen als Resümee zusammengefasst, was war der Tenor? Was war vielleicht für dich auch nochmal spannend an der ganzen Geschichte Marketing-Transformation in dieser Ausprägung?
Ja, also ganz spannend war da halt die, was ich eben eingangs gesagt habe, diese vier verschiedenen Sichten oder drei verschiedenen Sichten zu erfahren. Also wie es in einem klassischen, traditionellen B2B-Hapag-Lloyd-Umfeld, was da Transformation bedeutet oder digitale Transformation bedeutet, was es auch auf Agenturseite ist. Meine Seite, klassisch E-Commerce oder Online-Handel, der ist schon weit fortgeschritten, was die Transformation angeht, aber ich glaube, spannend war einfach zu sehen, wie unterschiedlich ausgeprägt das Thema digitale Transformation ist. Mhm. Also wenn ich ein B2B-Unternehmen bin, dann habe ich natürlich irgendwie einen ganz anderen Herangehensweise, was für mich das Thema Transformation und digitale Transformation bedeutet, als jetzt bei einem klassischen Onliner, der das lebt seit Tag 1, weil
klar, das muss ja die DNA sein. Wenn das nicht gelebt wird, dann ist ja eigentlich auch eine Menge verloren. Ja, wir hatten uns ja auch im Vorwege schon so ein bisschen darüber unterhalten. Du hattest ja auch schon das Ganze hier und da mal gepostet, beziehungsweise mir erzählt, dass du da am Start bist. Ja, für mich war genau ja auch so ein bisschen in unseren Gesprächen schon der Ansatz, dass, glaube ich, die Ausgangssituation für eine Marketing-Transformation in der heutigen Zeit, was natürlich logischerweise durch digital und Daten getrieben, das ist ja ein Must-Have mehr oder minder geworden, aber eigentlich, dass das ja total einzahlt auch in die agilen Prozesse. Also ich glaube, dass ist das auch Tenor gewesen, dass man immer mehr versucht, in so ein agiles Doing zu kommen und dann auch die Frage, ich meine, eine Agentur wird wahrscheinlich sagen, ey klar, also wir arbeiten agil, aber gerade jetzt bei dem Schlachtschiff Hapag-Lloyd, ist agil da angekommen schon oder?
Naja, was heißt angekommen? Ist ja immer eine Frage von Betrachtung, wo du hin willst. Klar wird so ein Traditionsunternehmen Hapag-Lloyd nicht so super agil arbeiten, wie wir jetzt im Umfeld der Kartenmacherei oder auch in Spotify, die da quasi als erstes Unternehmen damit sehr stark angefangen haben. Und deswegen ist das auch nicht vergleichbar. Und du hast ja auch einfach nochmal ein ganz anderes Set an Mitarbeitern, die, keine Ahnung, schon 40 Jahre bei Hapag-Lloyd angestellt sind, wo es halt eine andere Herausforderung ist, das Thema Agilität in das Unternehmen zu bringen. Viel größere Aufgabe. Also, klar. Und du wirst sicherlich auch einige auf dem Weg verlieren. Und ich glaube, Jenny macht da, glaube ich, schon, bewegt da schon viel, aber stößt natürlich mit Sicherheit hier und da auch an natürliche Grenzen.
Das ist natürlich voll. Also das ist ja das, was ich letztendlich auch ganz, ganz häufig ja, auch im B2B und Industrieunternehmen mitbekommen. Da sind noch sehr, sehr, ich sag mal, veraltete Strukturen, beziehungsweise da herrscht auch so ein Mindset halt vor. Ja, aber Mindset. Muss man, also bin ich auch immer ehrlich, kann ich auch irgendwie niemandem übel nehmen. Also ich sag mal, jemand, der seit, und das ist ja in vielen Industrieunternehmen, ist es ja doch häufig so, dass jemand dann auch gerne, hatte ich jetzt gerade wieder von unseren Kunden gesehen, jemand, der 30-jähriges Firmenjubiläum in der Firma hat.
Ja.
Und der ist noch nicht irgendwie 70, sondern der ist irgendwie Anfang 50.
Wenn wir von den digitalen heißt, Unternehmen und reden, sind die alle keine 30 Jahre alt.
Ja.
Also ein Amazon ist nicht so alt, ein Google ist nicht so genau. alt.
Und das sind das, und man darf immer nicht vergessen, da steckt ja auch ganz viel Wissen.
Ja.
Da, glaube ich, muss man halt Mitarbeiter mitnehmen. Und das ist natürlich besonders schwer. Wie kann ich die mitnehmen? Wo ist überhaupt der Punkt, wo ich sie in eine Transformation mit reinnehmen kann und sie auch zu einem agilen Arbeiten bewegen kann?
Ja, aber also für Ältere, die schon lange da sind, wird das vielleicht manchmal sogar unmöglich sein. Da muss man aber auch gucken, wie man in der Konstellation damit umgeht. Aber ich glaube, was einfach wichtig ist für solche Unternehmen, so alteingesessene Traditionsunternehmen, den Weg in die Agilität zu gehen, weil es für sie immer schwerer wird, sag ich mal, für den Arbeitnehmer noch attraktiv zu bleiben.
Klar, aber auf der anderen Seite, Agilität bedeutet natürlich auch immer Bewegung. Das steckt da ja mit drin, logischerweise.
Ja.
So, und die Frage ist halt, sag ich mal, für jemanden, der irgendwie dann auch irgendwann in Sicht hat, dass er sagt, okay, ich kann aus dem Unternehmen jetzt auch austreten und gehe dann in Rente,
ja.
Inwieweit der Lust und vielleicht auch noch die Kraft hat, weil der ja auch seit 30 Jahren was bewegt hat. Und jetzt kommt da so ein Hiopai daher, ja, und sagt, hier, digitale Prozesse, jetzt geht's mal richtig ab. Und dann sitzt er da und sagt, ja, das ist ja nett, aber was soll das jetzt hier alles? Und das kann ich auch verstehen. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch dann die große Herausforderung, da was aufzubrechen.
Aber die Generation, die nachkommt, die wird es fordern. Das ist halt das, was ich halt meine.
Ja, klar.
Die werden es nicht anders können.
Ja, kennen. Ja, klar. Aber beides. Ja. Ich glaube, das ist ja das, was wir jetzt auch im Marketing, in der Werbung eigentlich haben. Und das hatten wir vorhin auch schon mal als Punkt, und ich fand, das war eigentlich auch die Kernaussage. Wir befinden uns ja eigentlich in einer ständigen Transformation. Marketing ist ja eigentlich ist gleich Transformation. Das war vielleicht ja mal vor Jahren deutlich geringer, die Transformation, weil die Medien und Kanäle andere waren und auch ein bisschen eindeutiger waren. Aber jetzt gerade durch Online und Messbarkeiten, hey, komm, wer jetzt nicht, wer nicht in einem ständigen...
Auch in den letzten 12 Monaten hat sich ganz viel bewegt, ne? Also, was hat Corona mit dem ganzen Thema klassisch Media gemacht? Out of Home, TV-Werbung oder Streaming-Werbung, das hat alles Veränderungen mit sich gebracht. Oder in den TikTok, habe ich auch in dem Panel gesagt, ja, vor einem Jahr, wenn wir hier gesessen hätten, ist TikTok kein Thema. Das Thema Bewegtbild und Video hat sich auch enorm beschleunigt. Auch in YouTube hat während Corona jetzt in den letzten 12 Monaten Zugriffszahlen gehabt, die sind unfassbar. Und das ist ja so eine Kernfrage, ob das jetzt so ein Beschleuniger war und auf dem Niveau bleibt oder sich wieder ändert. Aber das Entscheidende ist, dass du in deiner Marketingorganisation damit weißt, umzugehen.
Klar. Also ich glaube, das gilt es zu moderieren. Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen das, was Tenor auch war, dafür holt man sich dann manchmal auch Support rein ins Unternehmen, das dann auch moderiert wird. Ich stecke gerade mit einer Geschichte auch in einer ähnlichen Situation, wo auch die Company gerade auch inhaltlich stark transformiert. Ja, aber ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob das am Ende des Tages auch so ein bisschen die Quintessenz aus der Geschichte sein kann, dass man eigentlich bereit sein muss, in unserer Branche eigentlich ständig zu transformieren. Also ich glaube, wenn ich dazu die Bereitschaft nicht habe und das Team nicht habe, und das ist ja auch ein großes Thema, also das Team, umso cooler das Team ist, umso mehr die Leute darauf brennen, was zu lernen und sich weiterzuentwickeln und nicht sagen, da hinten ist der Endpunkt und da will ich hin und dann war's das, dann ist ja schon mal eine Menge auch gewonnen.
Total.
Und ich glaube, das ist etwas, was man, glaube ich, im Mindset verankern muss. Würdest du denn jetzt sagen, vielleicht das nochmal abschließend bei dem Thema, jetzt auch in deinen letzten Jobs, da hat es ja eigentlich immer sehr starke Transformationen gegeben. Also ich habe das ja immer so erlebt, du bist in die Companies rein, jetzt aktuell Kartenmacherei, aber vorher auch bei pflege.de und bei Home24. Konnte das jeder mitgehen oder war das einfach auch so, weil es so online-lastig war, dass eigentlich auch nur Leute dazugekommen sind,
ja,
die auch so ein Mindset, ja, schon
hatten? Zweiteres, genau. Also es ist einfach so, dass du schon Leute damit anziehst, die das richtige Mindset, ja, ist jetzt auch übertrieben, aber die das Mindset mitbringen und auch genauso arbeiten wollen.
Also hattest du da gar nicht so dieses auf der Strecke Leute verloren, die einfach...
Naja, das ist ja in dem Startup-Umfeld eher, das habe ich erlebt und das ist halt wieder anders und das ist auch wieder eine Art von Transformation, dass sich ein Startup transformiert zu einem etablierten Unternehmen und auf dem Weg du Leute verlierst, weil die sind einfach für diese Phase die perfekten Leute, was aufzubauen bis zu einem gewissen Punkt.
Ja.
Und dann, wenn es sich in Richtung, ich mag es nicht sagen, Richtung Corporate entwickelt, ja, also Richtung etablierten Unternehmen mit Prozessen und Co., dann fühlen sich da Leute eingeengt und sagen, nee, da passe ich nicht mehr zu und verlasse das Unternehmen. Und das ist auch, glaube ich, völlig in Ordnung, weil für jede Phase des Unternehmens gibt es verschiedene Arten von Mitarbeitern. Es gibt welche, die in einem Startup-Umfeld rausfinden, wie das Produkt und der Markt funktioniert und bis zu einem gewissen Punkt Dinge aufbaut und dann sagt, aber jetzt, wenn es so, ich muss Reportings machen und so, dann halt raus sind.
Ja.
Und das ist auch völlig in Ordnung, das muss man als Unternehmen auch akzeptieren, dass es da halt die richtigen Leute für richtige Phasen in einem Unternehmen gibt. Aber da habe ich ja auch erlebt, einfach Leute zu verlieren, die gesagt haben, es ist nicht mal dasselbe Gefühl, wir sind jetzt auf einmal nicht mehr 50 Mitarbeiter, sondern wir sind auf einmal 150 Mitarbeiter, ich kenne gar nicht mehr jeden. Und da ändert sich schon was in der Organisation. Und ja, also, und da ist dann auch nicht jeder bereit, diese Transformation mitzugehen.
Cool. Also wird man dann dich jetzt ab und an mal öfter als Speaker erleben? Was glaubst du? Hast du da Bock drauf, grundsätzlich?
Ja, ich bin jetzt nicht jemand, der sich so gerne auf eine Bühne stellt. Von daher war heute das Thema, das online zu machen, schon deutlich angenehmer.
Ja, du hast ja auch auf der Bühne grundsätzlich eher hinten, hinter der Schießbude gesessen und nicht vorne als weg. Rampensau performt. Aber cool.
Ja, grundsätzlich macht mir sowas schon Spaß. Mal gucken, wenn es sich ergibt und das richtige Umfeld ist.
Thema 2, Sebastian. Los geht's, okay?
Yes. Sehr gut. Ich habe ein spannendes Thema für dich mitgebracht.
Ist das sehr gut?
Ja, ne? Voll gut.
Das wird sehr gut, ja?
Ja? Weiß ich noch nicht. Nee, es gab einen kleinen Fight, kleinen Bitch-Fight. Und zwar zwischen dem Messenger-Dienst Signal.
Da habe ich jetzt auch drauf, ne? Haben wir ja.
Ja, Messenger-Dienst Signal und Facebook. Und was war passiert? Der Messenger-Dienst Signal hat über eine smarte Art und Weise Kritik darüber geäußert, über die Datentransparenz von Facebook, also wofür Facebook heute alles die Nutzerdaten sammelt und diese auch weiterverkauft. Und Facebook hat da relativ schnell darauf reagiert, hat dieses Werbekonto gesperrt und jetzt ist es quasi Aussage gegen Aussage. Facebook sagt, das Werbekonto war schon vorher gesperrt, weil angeblich kein Konto mehr hinterlegt war, also kein Budget mehr verfügbar war. Und ein Signal setzt sich da hin und sagt, naja, wir haben hier zeigen auch Screenshots, auf Twitter geht das hin und her, zeigen auch Screenshots, dass die Kampagne lief und Impressionen bekommen hat und ganz spannend. Also auf jeden Fall sind sie offensiv vorangegangen und haben Instagram-Werbung ausgespielt und haben in diese Werbeanzeigen mit Textplatzhaltern gearbeitet. Also zum Beispiel, du bekommst diese, also ich übersetze es einfach mal, du bekommst diese Werbung jetzt gerade ausgespielt, weil du gerade einem Pilates-Instructor folgst und weil du gerne verrückte Cartoons magst.
Und Katzen.
Und, genau, und Katzen, ja. Und diese Ad ist in deiner Location Hamburg, Hamburg ausgespielt. Und das sind im Prinzip ja die ganzen Targeting-Data, ja, genau, ja, aus, ja, Zielgruppen und Co., die einen Facebook natürlich über Nutzer erfasst.
Findest du das jetzt
überraschend? Nö.
Nö. Also überraschend finde ich sowieso gar nicht, aber ist es jetzt so, also ich sag jetzt mal so, ich empfinde das ein bisschen als Strohfeuer, ehrlich gesagt.
PR?
Ja, maybe.
Aber
maybe,
gut.
Maybe PR.
Viel Aufmerksamkeit, ja, bekommen.
Ja, haben Aufmerksamkeit bekommen. Ja, ich also ehrlich gesagt, mit jedem Update von WhatsApp, das noch mehr Datenkrake spielt, hat sich, glaube ich, Signal mehr Leute abgeholt. Also ich habe jetzt nicht bemerkt, dass in dieser Zeit extrem viel mehr User, das sieht man ja mal bei Signal, irgendwie zack, der ist jetzt auch bei Signal, dass da viele mehr zugekommen wären.
Aber die Frage ist ja nur, ob diese Aktion jetzt nur dazu gegolten hat, neue User für Signal zu generieren oder sich einfach eindeutig als, wir sind datentransparent und wir machen mit euren Daten nicht das, was Facebook macht und das monetarisiert, quasi seinen Markenkern nach draußen zu kehren und zu zeigen.
Ja, ja.
Also, weil ihre Antwort ist ja, bei uns herrscht Privacy.
Es ist ja grundsätzlich eine gute Idee. Also ich find's klug gelöst. Mich persönlich überrascht es natürlich gar nicht.
Ja, aber ich glaube, den Großteil, ja, da draußen, das ist nicht, ist ja so genau klar.
Der Punkt. Also
ja.
Ich darf ja nicht aus meiner Brille schauen,
genau,
sondern
genau, genau.
Muss gucken. Aber who cares? Also jetzt mal ganz im Ernst, das spielst du irgendwie Melanie irgendwas aus. Ja, jetzt mal, sonst habe ich jetzt einen falschen Namen genannt und dann wird die gesucht. Nein. Aber das wird irgendeiner Melanie ausgespielt, die schon die Datenschutzrichtlinien einen Scheißdreck interessiert haben und hat alles bestätigt, blind. Das interessiert diese Werbung auch einen Scheiß. Also das ist ein bisschen meine Wahrnehmung, dass ich sage, ja, dass diese Aktion ist gut gemacht, sie ist klug gemacht, hat einen Clou in sich irgendwie.
Aber wenn das so sein sollte, richtig, wenn das so sein sollte, dass, ja, Facebook,
ja,
den Account gesperrt hat,
ja,
dann gilt es ja zu diskutieren, ob das eine Art von Beschneidung der Pressefreiheit ist, was ein Facebook gerade macht.
Okay, also das kann man an der zweiten Stelle diskutieren. Ich würde jetzt auch mal einmal zurückkehren und würde einfach nochmal die These grundsätzlich aufstellen, dass es sozusagen von der Wirkung ja nicht großartig ist, dass es irgendwas bewegt hätte.
Ah, ich weiß nicht.
Na, also ganz im Ernst, nee, jetzt mal ganz im Ernst, also mein Eindruck ist...
Facebook hat zu schnell reagiert.
Ich finde, was Marco im letzten Podcast gesagt hat, Toiletten swipen, das ist auch das grundsätzliche Verhalten bei allem, was da gemacht wird. Also wir dürfen halt nicht vergessen, dass es einfach extrem schnell, ein schnelles Medium ist.
Klar,
dass,
klar.
So, und da ist nicht viel Raum für, also es hat ja vorher auch keine Sau interessiert, wie man aus, also man nimmt es halt hin, ja?
Ja, und, weil aber auch, und das würde der Datenschützer auch, ein Datenschützer, dass ich das mal zitiere, ein Datenschützer ist auch, so weit ist es schon gekommen, ja? Der wird dokumentieren, oder bemängeln, dass die Pflicht der Information, was über wen gespeichert wird, einfach unter den Tisch gefallen lassen wurde, ganz, ja, bewusst,
ja,
ganz bewusst. Und da keine da kann man ja sagen, eine Aufklärungspflicht in irgendeiner Art und Weise auch herrscht, welche Daten über ich dich erfasse. Ich kann ja einfach sagen, ich erfasse irgendwelche Daten, wie ich gerne lustig bin und erzähl's dir auch gar nicht. Da finde ich, auch solche Konzerne wie ein Google und ein Facebook sind viel zu intransparent.
Voll.
Welche Daten wie über mich gespeichert werden.
Auf jeden Fall.
Und dann sagen sie immer, du kannst ja dich einloggen und das nachgucken, was wir über dich speichern. Ja, ist ja ganz nett. Aber das zu finden als Otto-Normalverbraucher ist eine Farce.
Gebe ich dir auf der einen Seite recht, aber auf der anderen Seite, was hilft's? Also wahrscheinlich hätte es jetzt beim Wachstum hätte es vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal dazu geführt, dass es zu einem Knick gekommen wäre. Aber jetzt, wo man auch diese Marktmacht hat, ja, muss ich ganz klar sagen, hey, und ich sag mal, die neuen Spieler, TikTok und Co., machen es ja auch nicht. Naja. Es gibt ja niemanden, der auf den Markt kommt und jetzt und so, ich will jetzt nicht sagen, die Menschen wollen ein Stück weit beschissen werden, das ist nicht die Aussage, aber ich gebe dir andersrum natürlich auch recht, diese Intransparenz, das ist halt auch Bullshit. Aber hey, ich meine, letztendlich, wir partizipieren ja irgendwie alle davon.
Ja, so. Weiß ich nicht.
Na doch, aber was passiert jetzt mit deinem Job, wenn auf einmal gesagt werden würde, okay, wir sind komplett transparent und die Menschen fangen an, auf die Barrikaden zu gehen und zu sagen, ich melde mich hier in Scharen ab und
passiert ja gerade.
Und ja, klar, das können wir nochmal thematisieren. Aber was macht das mit deinem Job? Und sind dann einfach auch Businesses überhaupt nicht mehr rentabel?
Ja, klar.
Also worauf basiert so ein Business? Es basiert letztendlich häufig genau darauf, dass es auch noch bezahlbares Advertising ist. Wenn jetzt alle wieder anfangen, ins Game linear Fernsehen einzusteigen, weil sie sagen, das ist die einzige Möglichkeit, Masse auf Schnelligkeit zu erreichen, was ja nicht passieren wird, aber ey, dann haben wir auf einmal wieder einen ganz anderen Markt. Das ist, wir müssen auch immer ein Stück weit damit umgehen können, dass es auch ein Echo gibt. Und wir haben uns diese Welt jetzt so gebaut und wir hätten viel, viel, viel früher vielleicht darauf eingehen müssen, können jetzt aber am Ende der Strecke uns halt nicht beschweren. Cool, dass Signal das grundsätzlich macht und auch ein Statement setzt, aber ich glaube, es wird am Ende des Tages relativ wenig bringen. Mag sein, dass auf Strecke dass die Leute grundsätzlich anfangen, dieses Thema auch wieder zu nehmen, aber jetzt gerade in der Corona-Zeit, ey, es gibt so viele andere Themen, das hat man ja auch gemerkt beim Datenschutz, ne? Also alle haben so, Datenschutz und jetzt geht es los und so und auf einmal war Corona da und ey, es hat niemand mehr über Datenschutz gesprochen, also gefühlt, natürlich hinter den Kulissen schon häufig auch und ich bin eigentlich auch ein großer Freund davon, die Dinge irgendwie sauber an den Start zu bringen und da nicht noch rumzueiern und Dinge zu machen, die so im Graubereich sind deshalb, ich glaube, es war ein cooler Move. Ich kann es nur jedem empfehlen, sich das auch nochmal anzugucken. Es ist ja relativ, ich sag mal, relativ basic irgendwie ausgespielt. Es ist eine reine Typolösung, farbig hinterlegt. Letztendlich genauso rough wie Signal als Engine auch ist. Genauso rough haben sie auch performt. Final nochmal, es fällt natürlich jetzt schwer zu sagen, warum so ein Account gesperrt worden ist. Ob man damit irgendwie Richtlinien, die man vielleicht auch, denen man auch zugestimmt hat, weil man das irgendwo drin stand, damit auch irgendwie dann rechtlich was falsch gemacht hat. Es ist ja natürlich aber auch die Politik, ne? Also das ist dann auch so, okay, das lassen wir nicht zu. Und den Shitstorm, den können wir ab. Also das tut uns nicht weh. Vielmehr würde es uns wehtun, wenn wir halt zulassen, dass die Leute alle auf den Berg hochklettern. So, das wollen wir nicht. Also da relativ zügig zu machen. Cool ist es nicht, aber ey, wer hat behauptet, dass dieses Spiel cool ist? Also es ist ja kein cooles Spiel, sondern es ist ein extrem abgezocktes und fieses Game, in dem alle irgendwie mitspielen. Und von daher ja, aber eine coole Aktion und ich finde, dass wir sagen ja häufig, oh, das ist kacke. Nee, hat Signal cool gemacht, coole Aktion, gut ausgerollt, das jetzt auch noch PR-mäßig natürlich für sich ein bisschen zu nutzen, hey. Und wenn das dann auch der Hintergrund war dafür, da bin ich auch cool mit. Also also anschauen, Signal auch mal installieren, würde ich auch, bin ich pro. Habe ich auch drauf, kommunizieren wir zum Beispiel, Sebastian, auch relativ viel drüber. Also, genau, zweites Thema durch. Ihr noch ein bisschen?
Hab noch halb.
Alles klar.
Passt ja.
Dann, genau, wir sind Halbzeit, also Thema 3. Facebook ist das Stichwort und wir bleiben auch gleich im Thema. Man könnte sagen, es ist vielleicht sogar ein kleines Update zum Thema Cookie und Co. Third Party. Das Update iOS ist momentan aller Munde.
Ausgerollt am 26.04.
Richtig. Und letztendlich haben wir das ja auch, alle, die im Business Manager von Facebook unterwegs waren, nun über mehrere Wochen auch angezeigt bekommen, Achtung, hier passiert was. Jetzt habe ich gerade gesehen, es war so ein bisschen sinnbildlich, die hatten so einen schwarzen, richtig fetten schwarzen Balken, weiße Schrift irgendwie eingeblendet irgendwie. Das sah schon so ein bisschen nach, wir tragen zum Grabe. Ist das so, Sebastian? Vielleicht ganz kurzes aktueller Status. Was ist passiert? Dann vor allen Dingen, hast du was bemerkt? Und wer gibt es Gewinner oder gibt es nur Verlierer? Und wer verliert momentan vielleicht am meisten?
Yes. So viele Fragen. Ich habe mir nur die Hälfte merken können auf dem kurzen.
Ich frage es uns nochmal. Kennst mich ja.
Also, ich glaube, das iOS-Update ist allen soweit klar. Dass per Default alle User, die ein Apple-Device haben und auf das Update umstellen, in jeder App, die sie zukünftig nutzen, den Datenschutz-Sharing zustimmen müssen. So auch in dem Facebook-Kosmos. Facebook hat ja, habe ich ja schon mehr als genug erzählt, sehr viel PR dagegen gemacht. Jetzt ist es definitiv ausgerollt. Und ich meine, die größte Änderung, die, sag ich mal, alle Werbetreibenden haben, ist, dass ich innerhalb von Facebook keine Sicht mehr auf Kunden habe, die länger als 7 Tage her geklickt haben und jetzt kaufen. Das heißt, jegliches Geschäftsmodell, was darauf ausgelegt ist, einen Kunden einzukaufen und zu einem späteren Zeitpunkt zu konvertieren. Genau. Erster Touchpoint, ich beschäftige mich mit dem Produkt, also alles, was so ein bisschen beratungsintensiver ist. Mhm. Möbel gehören dazu. Also alles, was kein Impulskauf ist oder auch alles hochpreisige Produkte, ja. Hat man innerhalb des Facebook Ads Manager keine Chance mehr, Daten auf längerer Basis als 7 Tage, also Kaufdaten.
Heißt, du würdest jetzt schon mal die These aufstellen wollen, dass die hochpreisigeren Produkte, die vielleicht etwas komplizierter oder etwas nicht kompliziert, aber die eine längere Phase auch haben, bis sie dann gekauft haben, ja. werden, dass die grundsätzlich schon mal das größere Problem haben.
Ja, das hängt immer ein bisschen davon ab, ob ich jetzt eine eigene Datenbasis habe, um Marketingkanäle zu bewerten oder halt nicht.
Ja.
Aber aus der Historie raus hat Facebook die beste Option gehabt, Kunden erkennen zu können, die auf mehreren Devices bei dir Aktionen machen.
Ja.
Typisch kennst du selber, ich fange an, mobile zu surfen, informiere mich über ein Produkt und kaufe es auf meinem Desktop-Rechner. Facebook hat einen super Datensatz, welche Devices zu welchem User gehören. Ja, einmal eingeloggt auf seinem Desktop-Computer, weiß Facebook ist derselbe User. In dem Kontext von Google, die können es in teilen und dann war es das auch schon. Ja, Amazon kann es vielleicht auch noch ziemlich gut, weil die auch eine große Marktdurchdringung haben. Das heißt aber, das ganze Thema Device-Wechsel war schon immer ein riesen Problem. Und auch wenn ich ein eigenes Tracking habe oder eine eigene Datenbasis habe, werde ich dieses Thema, der Kunde nutzt mehrere Devices, bevor er kauft, vor allen Dingen, wenn es ein Neukunde ist, nicht gelöst kriegen. Mhm. So. Das heißt also, die hatten schon immer einen großen Vorteil, dass sie ein extrem gutes Cross-Device-Tracking hatten oder viel besser als alle anderen am Markt. Und wenn ich jetzt kein eigenes Tracking habe und auch keine Vergleichszahlen habe, bin ich halt, wenn ich mir die Kanalzahlen, also das reine, was in dem Marketingkanal an Daten zur Verfügung steht, um eine einfache Entscheidung zu treffen, hänge ich an meiner Kampagne noch eine Null in der Skalierung hinten dran im Tagesbudget. Oder wie gut funktioniert denn mein Werbemittel A gegen Werbemittel B?
Ja.
Mit 7 Tagen Werten ist es schon sehr schwer,
ja.
Zu differenzieren. Klar kann man dann sagen, man nimmt so frühe KPIs rein, wie Leute haben was im Warenkorb gelegt und ja. haben sich so und so viele Produkte angeguckt und das versuchen zu bewerten. Aber die alte Welt, wie man Performance Marketing innerhalb von Facebook gesteuert hat, schwierig. So, und also es gibt ein paar Unternehmen, die eigene Datenbasis haben, um bewerten zu können. Die haben zumindest Vergleichsdaten, also historische Vergleichsdaten, die man sich als Basis daneben legen kann. Aber alle, die jetzt, sag ich mal, neu in den Facebook-Channel einsteigen, für die wird es halt schon ein Brett. In dem Marketingkanal aktiv.
Wollte ich gerade sagen, also ich sag mal, eine junge neue Marke, ein Startup, das ein Produkt in den Markt bringt, das vielleicht sogar auch nicht ein einfacher Schnelldreher ist, sondern der auch ein bisschen komplizierter vielleicht ist, ja. höherpreisig, wie auch immer.
Ja.
Ey, die werden doch jetzt einfach diesen Kanal schon mit einem größeren Fragezeichen versehen müssen, weil sie ja überhaupt
bewerten können.
Ja, genau. weil sie am Ende des Tages vielleicht auch gar nicht mehr diese, weil sie es nicht mehr aussteuern können, optimalerweise, gar nicht mehr die Rotation drauf bekommen. Also du brauchst viel, viel mehr wahrscheinlich Invest, um überhaupt erstmal zu lernen, was da eigentlich passiert und was dann am Ende vielleicht auch Folge sind.
Das macht es auf jeden Fall deutlich schwerer.
Glaubst du denn, dass Advertiser jetzt umschwenken?
Was ich dann noch sehe in den Kanälen, ist, dass das ganze Thema, wie man so eine Funnel-Strategie in seiner Marketingkampagne innerhalb von Facebook aufgebaut hat, dass das mit den Ausschlüssen von Zielgruppen auch ein schwierigeres Thema wird. Also keine Ahnung, ich baue eine Top-Funnel-Kampagne und sage alle Kunden, die mal bei mir mal auf der Seite waren, die möchte ich gerne nicht mehr ansprechen, weil die kenne ich schon, die möchte ich in anderen Kampagnen adressieren oder die bei mir schon mal was gekauft haben, die möchte ich auch gar nicht adressieren, weil das ist meine CRM-Datenbank, die schicke ich lieber E-Mails, anstatt nochmal Advertising zu machen. Selbst diese Ausschlüsse werden nicht mehr zu 100%ig sauber funktionieren. Das heißt also, dass man einen Top-Funnel und ein Retargeting sauber getrennt kriegt, wird auch schon schwerer. Das heißt, man muss auch sicherlich irgendwie adaptieren, wie baue ich zukünftig denn Facebook-Kampagnen. Und jetzt kommt aber noch das gewichtigste Thema, ist einfach, dass weniger Inventar verfügbar ist. Weil wenn ich weniger User targeten kann, die Nachfrage der Werbetreibenden ist noch da. Das heißt also, die Tendenz, haben wir alle gesagt, ja, wenn das ausgerollt ist, die Advertiser können alle weniger Daten sehen, dann gehen wir davon aus, dass der CPM, also Cost per Million, wie viel bezahle ich für 1000 ausgelieferte Werbeanzeigen oder Werbeeinblendungen bei Facebook, das ist die Abrechnungsform innerhalb von Facebook, weil ich nach Impressionen bezahle, der wird fallen. Das war die Annahme. Ne? Wird ja Facebook billiger, weil wenn ich nicht mehr so gut targeten kann, nicht mehr so viel sehen kann, ist die Pi mal Daumen von einem Advertiser größer und dann sagt er, ja, da investiere ich jetzt noch nicht so viel in den Kanal rein. Oder bin ich mehr bereit, denselben Preis zu zahlen. Das, was jetzt nur gerade passiert, ist, dass Inventar von Apple, also iOS, sehr stark fällt.
Ja.
Und das Einzige, was noch gut targetbar ist und noch da ist, also auch Zielgruppen und Co., ist das Inventar von Android-Usern.
Ja.
Noch, wohlgemerkt.
Ja, klar.
Und da sehe ich die Tendenz gerade eher, dass CPMs stabil sind, wenn nicht sogar eher steigen.
Aber das finde ich interessant, weil ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass so ein Channel, der ja auch oder gerade für viele Unternehmen auch extrem wichtig ist, dass der auch weiterhin dann eine Relevanz auch hat. Das heißt, ich eigentlich eher, um es jetzt mal bildlich zu sprechen, mehr mit der Gießkanne halt rübergehen muss und irgendwie gucken muss, dass ich am Ende des Tages möglichst Masse mache irgendwie, um dann meine Sales zu generieren, die ich vielleicht nicht mal innerhalb eines Learnings richtig zuarbeiten kann. Das heißt, ich kippe halt immer weiter rüber und das würde für mich bedeuten, dass ich einfach in der Masse auch mehr Geld ausgebe. Das wäre nämlich auch nochmal von der Einschätzung.
Aber dann sind wir ja schon fast wieder beim Fernsehwerbung schalten, wenn ich nichts messen kann oder Printanzeige. Klar, ich kann irgendwie 7 Tage Daten sehen innerhalb von Facebook, aber dann hört es auch schon auf.
Ja, aber ich glaube, also die Möglichkeit immer noch Dinge auszutargeten, und wir waren jetzt ja gerade eben auch bei dem Thema irgendwie, ich habe Informationen auch noch über User und so. Also ganz so ist es ja nicht. Ich meine, bei einer Anzeige, die habe ich geschaltet und wusste halt, okay, das lesen so und so viele Leute. Ich habe 2, 3, 4 Leser noch irgendwie drauf und kann mir das dann irgendwie so zurechtrechnen?
Ja, da wurde das wird ja aber viel bei zurechtgerechnet. Digital auch dazu kommen, so, dass es gerechnet wird. Klar, hast du ein paar mehr Datenpunkte, die du für so eine Berechnung nehmen kannst. Also keine Ahnung, wie viele Impressionen liefere ich bei Facebook aus und wie viel Brand-Traffic habe ich denn?
Genau.
Gewonnen dadurch und kann die Umsätze, die ich durch meinen Brand-Traffic bekomme, umlegen auf Werbeimpressionen oder Werbebudgets, die ich bei Facebook ausgebe. Da wird auf jeden Fall viel Modellierung passieren müssen zukünftig, aber es ist halt nicht mehr die ganze Wahrheit.
Nee, und ich glaube, die Entwicklung ist dann interessant. Ob dann, also kurzfristig würde ich jetzt die These aufstellen, Facebook wird monetär vielleicht sogar eher profitieren, weil einfach weiter reingekippt wird und man einfach nicht mehr so gut aussteuern kann und damit gezwungen ist, am Ende des Tages vielleicht sogar in Kauf zu nehmen, dass man mehr Geld ausgibt mit weniger Ergebnis.
Das ist die Frage.
Aber ich glaube schon, dass dann ein Wandel stattfinden wird. Also wir reden ja dann auch über TikTok, die Veränderung der Zielgruppe, die auch gewandert ist, und ob das dann am Ende des Tages vielleicht der bessere Kanal ist, um dann mein Geld dort zu implementieren oder
zu investieren, ja. Ja, ist auf jeden Fall interessant, wer sich da so in Stellung bringt, und wenn man so alles zwischen den Zeilen hört und die Zurückhaltung, die Google da führt, ich glaube, um wieder auf den Punkt zu kommen, habe ich ja schon damals gesagt, dass schon die Werbe-Euros oder Dollar dahin wechseln, wo ein Targeting noch besser möglich sein wird. Und da muss man sagen, und dann kommen wir auch zum Schluss, zum Abschluss, ist einfach so, dass Google sich da ein besseres Ökosystem gebaut hat. Und auch liebe Grüße an den Tim, das hat er nämlich heute in dem Panel auch erwähnt. Die zentrale Aufgabe wird sein, dem Kunden einen Mehrwert zu geben, dass er bereit ist, Dinge mit dir zu teilen. Also das klassische, ich opte in für meinen Datensatz, das wird das entscheidende Spiel sein. Und da kommt dann Facebook so plump um die Ecke und testet auf diesem Opt-in, das sie jetzt auf iOS haben, damit Facebook für dich weiterhin kostenlos bleibt. Ja? Also so, also ja, schlecht
schon,
gelöst.
Schon blind,
und,
ja.
Und man muss sagen, ja, was hat denn Google gebaut? Die haben Google Maps, die haben YouTube, die haben Gmail, ja, die haben viele Dinge sehr, sehr gebaut.
Entscheidende Services, ne?
Viele Services gebaut, ja, die heute ein Teil deines Lebens sind, ja. Auch ein auch einen
eine Amazon ist ja ein schönes Beispiel auch, ne? Also ja, ich meine, mit Prime Video, all den Geschichten werden die ja in ihrem Kosmos über mich auch sehr viel wissen.
Der Google Sprachassistent, ja, ja, auch, ja. Da gibt's schon viele Punkte. Ja, hier ist ein passendes Ergebnis von Google.
Alles siehst du? Klar, siehst du?
Mein Google Assistant hat darauf reagiert, dass ich ihn angesprochen habe. und das ist, glaube ich, das wird die Kernaufgabe sein, Mehrwerte zu schaffen, dass der User bereit ist, Dinge mit dir zu teilen als Unternehmen.
Sepp, ich bin schon ganz schön maddelig. Ist jetzt auch schon ganz spät, ne? Wir haben es irgendwie 10:30. War wieder ein langer, intensiver Tag. Aber ein kurzes Thema. Wir wollten es eigentlich kurz halten. Ist nicht so richtig kurz geworden. Ein Thema haben wir noch.
Yes. Letzten Thema, ich habe dir aber noch was Kleines, Feines mitgebracht. Und zwar geht es um eine TV-Werbung. Ich gucke jetzt ja eigentlich nicht viel Fernsehen, aber über diese Werbung bin ich jetzt schon mehrfach gestolpert. Und zwar ist es die Indeed-Werbung. Also Ingrid. Mhm. Und ich muss sagen, Ingrid nervt mich. Ich habe eine Vermutung, dass du das bestimmt total toll findest, aber ich finde Ingrid echt nervig. Deswegen interessiert mich mal deine Bewertung dieser Kampagne.
Ja, es ist, ich finde, das ist ja, das hat ja auch ein bisschen Vorgeschichte. Wir schnacken ja manchmal auch zu Kampagnen und so. Das ist ja auch mal wieder Thema zwischendurch gewesen. Man muss eins festhalten. Die Ingrid-Indeed-Kampagne, die ja auch gewachsen ist, ich glaube 2018 haben die angefangen, ich glaube das war
19, glaube ich, ja.
Nee, 2018 hat, glaube ich, Krawatz und Partner die Es gibt nicht zu meckern-Kampagne an Start gebracht, und da war, soweit ich mich erinnern kann, Ingrid ein Teil. Also es gab mehrere Spots und Ingrid war ein Teil, und ich glaube, man hat sehr schnell erkannt, dass das dass das in der Penetration richtig gut funktionieren kann und hängen bleibt. Ja, also Ingrid, Indeed. Damit,
aber ist das nicht ein Eingeständnis, dass der Name der Plattform für Jobsuche in Europa einfach ein Fail ist?
Nee, ganz ehrlich, man muss sagen, das ist eine der Kampagnen, und jetzt komme ich gleich auch nochmal zu dem Thema, war das eigentlich so geplant oder ist das einfach, hat sich das so entwickelt? Aber es ist schon eine der Kampagnen, wo man sagen muss, neben Geiz ist geil oder vielleicht auch die in letzter Zeit diese Check24-Familie, die dann da immer irgendwie, die ist ja auch so irgendwie elendig bitter. Ja. Gleichzeitig aber Indeed, Ingrid, das kann mittlerweile jedes Kind, ja, also die Kleinkinder können diese Werbung mitsprechen, und ich glaube, manchmal liegt es auch genau in dieser Einfachheit, und das ist der Clou auch ein Stück weit, und natürlich dann auch, dass es nur funktionieren kann über die Wiederholung, also dass einfach dann auch man diese Strecke auch geht mit etwas und sagt, okay, ich penetriere das in den Markt rein. Wenn du mich nach meinem Geschmack fragst irgendwie, dann sage ich auch, oh Mann, ey, jetzt, ja, es ist jetzt auch nicht mehr lustig so. Und ich muss auch sagen, ich habe diese Kampagne 2018 das erste Mal gesehen und konnte damit gar nichts für den Moment anfangen. Also es hat mich wirklich auf so einem falschen Fuß erwischt und ich saß da und habe gedacht, oh komm, jetzt echt. So. Und manchmal ist es ja so, wie du erzählst einen Witz das erste Mal und der ist so Medium. Und dann erzählst du ihn zweites Mal und dann drittes Mal und spätestens beim vierten Mal ist er dann so lustig, dass du dann irgendwie auch sagst, darüber lacht man halt dann immer so. Und ich glaube, das ist vielleicht auch zusammengefasst, es ist halt auch ein Stück weit mittlerweile so ein Kult geworden. Und wenn du das mit Werbung erreichst, ja, und vielleicht auch so polarisierst, dass du da sitzt und sagst, Alter, das nervt. Und auf der anderen Seite aber jeder weiß, was Indeed ist. Und ich glaube, die große Aufgabe war, und ich glaube, diesen Berg haben sie wirklich auch brutal genommen, dass jeder jetzt am Ende des Tages weiß, dass es ein Jobportal ist, dass es irgendwie darum geht, einen neuen Job zu finden, und dass die wirklich auch Boden gut gemacht haben. Das zu dem Zeitpunkt war es ja so, du hattest Stepstone, du hattest Monster, und Indeed war immer so ein bisschen die Plattform, ja, da sollte man die Anzeige irgendwie, die Stellenanzeige posten, weil die verteilen das ganz gut über ihre Netzwerke. Für mehr war das in dem Moment erstmal aus meinem Erfahrungswert nicht gut. Und jetzt mittlerweile hat man natürlich etwas aufgebaut, wo man eben auch gucken muss, und da kann man dann eben auch mal drüber diskutieren, wohin will man mit der Marke, und passt dieses Gambling irgendwie dann auch zu meiner Marke. So. Aber grundsätzlich schon, also ich finde es gut, und man muss auch sagen, dann Chapeau und vor allen Dingen auch Richtung Marketing von Indeed zu sagen, das ziehen wir durch. Also ganz ehrlich, das ist doch der Moment, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Du weißt selber, Sebastian, wie oft rumgelabert wird, da muss man auf die Marke und dann hier und das muss da einzahlen und dann, da müssen wir nochmal eine Befragung machen und so. Ey, die haben gemacht und die haben sich getraut und die haben zugelassen, dass du sagst, ich finde die Werbung scheiße, aber dass sie bekannter sind als alle anderen.
Ich habe nicht gesagt, die Werbung scheiße, finde ich, habe gesagt, das nervt.
Ja, sie nervt, ja, genau. Also nicht, dass sie scheiße ist. Aber ich glaube, dass da der große Applaus letztendlich dann auch an die, vielleicht auch an die gute Partnerschaft zwischen Agentur, Grabers und Partner hier nochmal, und dann auch an das Marketing-Team. Ich kenne da die Hintergründe nicht, aber Fakt ist ja, es braucht immer einen Nährboden. Eine Agentur moderiert sowas häufig, muss dann auch vielleicht erklären, warum, wieso, weshalb. Und andersrum sitzt da aber ein Marketer und sagt, ey, ich zieh das durch. So, und ich glaube, dass da sind wir halt häufig in Situationen, wo dann doch eher gesagt wird, oh nee, machen wir lieber nicht. Und dann wird es auch nie entstehen. Ich meine, Edeka hat es ja in den letzten Jahren auch immer ganz gut gemacht, ne? Super geil. Musste man sich ja auch erstmal trauen, so vorzugehen. Ich finde, die es auch sehr, sehr gut vormachen, sind ja Bahn in Bus und Bahn in Berlin, genau. BVG fiel mir gerade nicht ein, ist mittlerweile spät, aber die machen das ja auch gut. Auch nicht immer. Die machen das auch nicht immer gut.
Hervorragend, was die machen.
Ja, auf ihre Art und Weise so.
Ja.
Und die erzählen halt auf ihre Art und Weise die Geschichte. Und von daher, also meine
Bewertung. Kann ich nur jedem empfehlen, BVG, Instagram oder Facebook zu folgen. Die zaubern mir mindestens einmal die Woche ein Lachen aufs Gesicht.
Genau. Und so unterschiedlich, glaube ich, sind auch die Zielgruppen und auch die Leute, die man am Ende des Tages irgendwie ansprechen will. BVG ja auch primär erstmal regional, dass man ja letztendlich auch die Berliner dazu animieren möchte, mit Bus und Bahn umzugehen und zu leben. Aber also bei uns in der Agentur hängen ein paar ausgewählte Arbeiten, relativ aktuelle. Wir haben jetzt nicht so eine Hall of Fame, wo man irgendwie runtergeht und sagt irgendwie, boah, das waren die 5, 6 großen Kampagnen. Da muss jetzt jeder Praktikant einmal vorbei und einmal stehen bleiben und abnicken. Das haben wir nicht. Mag sein, dass es ein paar Agenturen, und muss man ja auch fair bleiben, gibt es ja auch ein paar oder mehrere große Agenturen, die auch wirklich großartiges und cooles Zeug gemacht haben, dass die so eine Galerie haben mit, das waren die großen Kampagnen, die gehört auf jeden Fall irgendwie dazu.
Aber eine Frage, wirst du das als Marke, also wirst du diese Ingrid wieder los?
Ja, doch, ich glaube schon. Und ich glaube, man merkt jetzt auch, ey, die haben es geschafft jetzt, diese Person, das Testimonial jetzt zusammenzubringen in diesem Sponsoring-Deal mit Eintracht Frankfurt und so. Die haben den Kosmos auch geöffnet. Und ich glaube schon, dass du jetzt die Chance hast. Sie haben es halt auch nicht so sehr überzogen, sondern jetzt hast du so das Gefühl, die können auch wieder close rein und können die Marke auch ohne einen Ingrid noch weiterentwickeln.
Ja, der Sprung ist ja immer schwer dann zu schaffen von so einem Testimonial, der sehr stark dann mit der Marke verbunden ist. Ich meine, am Ende wird es ja vielleicht irgendwann teuer, wenn man jetzt nicht am Anfang der Kampagne gesagt hat, wir machen x Folgekampagnen, wird da natürlich dann so ein Testimonial, so eine Person auch sagen, naja, also ich habe jetzt eh schon mein Gesicht wird eure Marke hingegeben, es wird super schwer, irgendwas anderes zu machen, weil immer es verbunden ist mit Ingrid. Ja, ich bin die Ingrid.
Also ich würde jetzt mal die These aufstellen, wenn man diese Veränderung herbeiführt, das hat es in der Vergangenheit häufig gegeben, dann fängt man erstmal mit der Reduktion an. Das heißt, man geht erstmal wieder auf eine klassische Markenaussage. Am besten ohne Testimonial, einfach erstmal, häufig auch schon mal gesehen, so reine Typolösung erstmal oder einfach nur eher allgemein Brand. Um dann wieder mit was Neuem durchzustarten. Einige Brands haben es ja auch so gemacht, ich weiß gar nicht, ich habe das Gefühl, dass Zalando mit dem Thema Ich schrei, sind sie auch weg. Das war ja ein Riesenthema eine Zeit lang, sind sie super laut rausgegangen. Das haben wir immer noch. Ja, also wenn der Paketdienst mit Zalando kommt, dann sage ich ab und an, na, da schreit wieder jemand vor Glück. Es ist auch hängen geblieben, aber es ist nicht mehr das Hauptding und man hat sich weiterentwickelt. Ich glaube, Zalando hat sogar den Werbedruck für einen gewissen Zeit, aber das habe ich nur eine These, mein Gefühl, den Werbedruck echt runtergenommen für einen Moment, in andere Channels gepackt, mehr Richtung Produkt und Inhalt, dann wären wir wieder bei Facebook und Google und so weiter und so fort, um dann irgendwann diesen Change zu machen, und die gehen ja momentan auch mit sehr bewegender Werbung raus. Das hat ja nichts mehr mit Ich schreie vor Glück zu tun.
In Erwachsenen, so, ne?
Genau. Also und ich glaube schon, also das, ich glaube schon, das geht. Und ich glaube, Ingrid hat ist wirklich geschafft, mit einer großen Geschwindigkeit so eine, da werden wir wieder, und dann können wir auch abschließen, Transformation der Marke nach vorne zu schieben.
Eins interessiert mich aber trotzdem.
Ja.
Wenn so eine Ingrid, nennen wir sie mal wirklich Ingrid, weil sie wirklich so heißt, vielleicht hat sich das auch verselbstständigt. Also die haben ihre Ingrid gesucht. Schließt man denn so als Ingrid so einen Vertrag ab, dass man nicht mit einem Wettbewerber danach auch eine TV-Commercial macht? Also es könnte jetzt so ein Stepstone hingehen und sagen, Ingrid gibt's nur bei uns.
Klar.
Als Response-Kampagne. Ist es das so, dass man da
sich irgendwie was zusichert? Also ich glaube schon, ich weiß halt, dass es wenn dann die entsprechenden Summen auch stimmen, man schon auch einen Ausschluss für eine gewisse Zeit reinpackt oder das hängt ein bisschen von den Verträgen ab. Vielleicht hast du da auch gerade schlafende Hunde geweckt und jemand sagt, ey cool, wenn der Vertrag ausgelaufen ist, muss ich mal klingeln, dass Ingrid jetzt
Ingrid findet Stepstone doch besser.
Ja, genau, genau. Aber schauen wir doch einfach mal. Sebastian, es ist jetzt spät. Und ich würde sagen,
Agnes für heute.
Ja, also ich bin jetzt auch wirklich geditscht. Wir alle, leer. Ich fand's in Ordnung. Also ich, ja. Würdest du es jetzt, ich weiß nicht, ich doch. Weiß es nicht, ob ich nicht drei Biere da stehen hätte, irgendwie, ob ich...
Doch.
Ja?
Ja.
Ich weiß nicht.
Ist nicht schal geworden. Schon immer ein gutes Prädikat.
Ach komm, hier von Dovgan. Dovgan steckt dahinter, alles klar. Liebe Grüße an Nico, der mittlerweile bei Dovgan arbeiten sollte, müsste. Ich weiß nicht, ob er da noch was.
Gut.
Ja.
Packen wir es für heute.
Ja, Vatertag. Wir gehen zu auf Vatertag.
Spaß hast du den
Bollerwagen schon? Ausgangssperre ist ja vorbei. Ich gehe mal davon aus, du ziehst dann alleine mit einem Bollerwagen und einer Kiste Bier durch die Gegend. Oder was ist dein Plan?
Nein, hab ich noch nie gemacht.
Nee, ich auch nicht. Bin auch nicht so der... Das macht mich ein bisschen betreten. Ich bin wirklich die... was heißt betreten? Ich glaube, wir sind ja gefühlt so jetzt schon auf einem hoffentlich ganz guten Weg. Aber ich bin oft Vatertag weggefahren. Ich habe mal so Kurzurlaub gemacht. Den habe ich jetzt versucht mal vorzuziehen. Im Übrigen an alle, Schlei ist ja ein Gebiet, in dem man momentan Urlaub machen darf.
Mittlerweile mehr.
Ja. Und es ist ja sozusagen dieses, und da war ich jetzt letztens für ein paar Tage richtig, richtig cool. Also Empfehlung wert. Und ja, Sebastian, dann
bis zum nächsten packen Mal. Wir's.
Bitte?
Bis zum nächsten Mal.
Ja. Alles klar. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.